Hallo. Mein Name ist Adrian Weber. Ich mache einen Vortrag über den Miro-Server in Esslingen. Ganz kurz zu mir. Ich habe die letzten 5 Jahre hauptsächlich Firmware und Linux-Kernel-Programmierung gemacht, Cell und VPC. Ich habe da auch sehr viel Forth dabei gemacht. Und das ist, dieser Miro-Server in Esslingen ist ein Projekt, das ich nebenher betreue. Ich möchte den Vortrag, ich möchte über die Geschichte gehen, wie das entstanden ist, wie ich dazu kam, wie sich dann über die Jahre aufgebaut hat, wie es immer größer geworden ist. Ich möchte dann kurz die aktuelle Hardware vorstellen, was läuft zurzeit drauf, dann Dateisysteme war immer eine interessante Diskussionspunkt, da findet man dann ein paar kleine Details, was da an Konfiguration vorgenommen wird und dann noch ein paar Zahlen. Für mich hat das alles angefangen 1998, da habe ich angefangen in Esslingen zu studieren und da gab es die Einführung, Veranstaltung, EDV, an der Hochschule irgendwas und da hat eben das Rechenzentrum gefragt, die suchen Hiwis, die sich mit Linux auskennen, weil es gab einen studentenbetreuten Linux-Server, der parallel zu dem vorhandenen Novel Windows lief, also man konnte die PCs booten mit Linux und das war eben komplett studentenbetreut und der Student, der das zu der Zeit gemacht hat, war gerade im Praxissemester und da haben sie eben einen Ersatz gesucht. Das habe ich mich dann gemeldet und habe mich dann da eingearbeitet. Das war der Server, das waren ungefähr 60 PCs, die dann bedient wurden. Damals war das ein Pentium 166, nicht 128 MB. Eine recht kleine Platte, wenn man es von heute betrachtet, und noch 100 MB-Platte. Es lief damals Red Hat 5 drauf. 1999 kam dann für den Rechner speziell eine ATM-Karte, dann waren wir dann ungefähr 155 und dann habe ich angefangen, die ersten Mirrors da drauf zu spiegeln. Warum das genau passiert ist, das weiß ich nicht mehr. Also es ist halt irgendwie, es hat mit einem Mandrake-Mirror angefangen, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht. Und dann sind mit der Zeit einfach immer mehr dazu gekommen. Also GIMP, GNOME, Kernel, dann Red Hat. Das war, weil es eben ein Red Hat-System war, wurde dann auch Red Hat gespiegelt. 99 wurde dann auch Red Hat 6.0 installiert. Und dann 2000 kam neue Hardware dazu. Das war jetzt erstes Mal so richtige Server-Hardware. Bis jetzt war es eben nur so ein kleiner PC. Da war dann auch schon mehr Plattenplatz und mehr Speicher. Und es kamen eben diese Mirrors hier dazu, das war das größte von den ganzen Mozilla. Red Hat 7.0 wurde dann installiert und auch darüber verteilt. Und 2000 war das erste Mal, dass der Rechner aufgefallen ist. Also davor war das halt irgendein Server an der Hochschule und ich weiß nicht mal, ob die Rechenzentrumsleitung da irgendwie schon davon wusste, aber da ist dann erstes Mal eine E-Mail von Bellevue angekommen. Es gäbe ein Problem am Netz, irgendjemand verbraucht die ganze Leitung.
Was heißt
Bellevue? Ja, das ist das Forschungsnetz in Baden-Württemberg, da sind alle Universitäten und Hochschulen dran angeschlossen. Und das ist eben der Provider für die Hochschule in Esslingen. Und da hat sich dann eben herausgestellt, durch die Red Hat 7 Veröffentlichung, die eben auch über den Rechner dann runtergeladen wurde, war eben die 34-Mbit-Leitung jetzt vollkommen zu. Und dadurch ist es dann erst einmal aufgefallen. Aber es hatte dann keine negativen Auswirkungen, also zumindest war es mir nicht bekannt. Und bis zu mir sind sie nicht vorgekommen. Dann 2001 haben wir auf eine Gigabit-Karte upgraded, was noch nicht viel gebracht hat. Wenn man immer noch 34 Mbit nach außen hat. Wir hatten immer mehr Festplatten, 550 GB inzwischen, haben den OpenBSD-Mirror dazu genommen, es kam der Xenia-Mirror dazu, 2002 OpenOffice, 2002 haben wir es in die neue 100-Mbit-Leitung der Hochschule bis an den Anschlag gebracht, 2002 kam dann wieder neue Hardware, es ist ein Quark Xeon gewesen mit 6 GB RAM und der Knochen-Mirror kam auch noch dazu. 2003 haben wir dann geschafft, mehr als 200 Mbit nach außen zu übertragen. Ich weiß, da habe ich jetzt auch keine Informationen mehr, wie die Leitung nach außen war von der Hochschule, aber ich vermute mal, sie muss größer gewesen sein, sonst hätte das nicht geklappt. Und dann kam der Eclipse Mirror dazu Und 2003 hat sich dann auch innerhalb der Hochschule in Esslingen, also der Server stand historisch eben in dem PC-Netz drin. Und das war irgendwo halt mitten im Netz von der Hochschule. Und 2003 ist man sich dann eben klar geworden, der macht nichts mehr für das interne Netz, den könnte man irgendwie also an eine andere Stelle im Hochschulnetz stellen, damit es auch mit der Firewall leichter wird. Und da hat man sich eben ans Bellevue gewendet, wo man das am besten positioniert, wollte man da eben Rücksprache halten und die waren dann gleich ganz begeistert davon und haben ihn gleich komplett raus aus dem Hochschulnetz in ein eigenes Netz gestellt und zwar aus Kostengründen. Und in diesem speziellen, winzig kleinen Netz wird jetzt ein spezielles asymmetrisches Routing gemacht, sodass eben der Verkehr nach außen eben günstiger ist fürs Bellevue. Und der Verkehr nach innen geht über eine andere Route. Das war auch diese Umstellung von einer IP-Adresse für einen Mirror-Server war auch extrem langwierig, bis die ganzen, weil die ganzen Master-Sites, wo man sich sehr spiegelt, die haben alle einen in der ACL drin. Und bis man dann alle kontaktiert hatte und die auch reagiert hatten und da das umgestellt war, da vergingen einige Monate. Hat dann aber auch irgendwann geklappt und inzwischen läuft sie auch schon sehr lange mit dieser IP-Adresse. Der Festplattenplatz wurde weiter ausgebaut, 700, 900 Gigabyte. 2004 waren wir dann bei 1900 Gigabyte, es kam der Gentoo Mirror dazu, inzwischen lief Fedora Core 3 auf dem System. 2005 sind wir dann bei 2 Terabyte gewesen, haben auf Fedora Core 4 geupdatet, dann ging es recht schnell auf 4 Terabyte, der OpenSUSE Mirror und der CentOS Mirror kamen dazu. 2006 haben wir jetzt 2 Gigabit Karten per Bonding verbunden, um eben maximal 2 Gigabit nach Hause zu bringen. Wir haben ein großes 5 Terabyte RAID bekommen und haben wieder eine neue Hardware bekommen. Das ist jetzt auch das, was aktuell läuft. Das ist ein Quad-Core Opteron mit 16 GB RAM waren es damals. Und 2008 sind wir dann jetzt auf die endgültige Aufbaustufe gekommen, die wir momentan haben. Wir haben über 10 Terabyte nutzbaren Klassenplatz dran und 44 GB RAM. Die Hardware, die wir momentan haben, ist das von Dell. Wie schon gerade gesagt, das ist ein Quad Opteron. Wir haben intern 5 Platten, die hauptsächlich nur fürs Betriebssystem sind. Es sind ein paar wenige Mirrors auf den internen Platten, aber die sind so klein, dass es nicht groß lohnt, da was drauf zu tun. Wir haben 44 GB RAM. RAM ist meinem Standpunkt aus das Wichtigste für dieses ganze System, weil der Zugriff auf dieses externe RAID, was wir haben, also wenn das System gebootet wird, dann haben wir innerhalb, weiß ich nicht, 30 Sekunden ist es auf Vollast. Also das so schnell kommen die Zugriffe da rein, dass dieser RAM, der zu, ich weiß nicht, ich glaube, wenn es läuft, sind so ungefähr 38 GB im RAM, sind nur als File-System-Cache gedacht. Also das ist das, was wirklich hilft, die Dateien schnell rauszukriegen. Wenn die im File-System-Cache drin sind, wenn sie von der Platte kommen müssten, dann wird es nicht funktionieren. Es ist ein externes 12 Terabyte RAID dran, das nach RAID-Leveln noch 10 Terabyte übrig bleiben. Das ist per Fiber-Channel angeschlossen. Es sind nur SATA-Platten drin. Die sind größer und billiger und also es funktioniert auch sehr gut. Also auch wenn sie nicht so zuverlässig sein sollen anscheinend, für den Betrieb sind sie sehr zuverlässig. Und der Rechner hat 4 Gigabit-Anschlüsse, wovon eben 2 für das externe Anschluss genutzt werden und 2 für interne Sachen. Software läuft drauf zurzeit, es läuft drauf Fedora 10, Apache, VSFTPD, das sind alles komplett Standardpakete, es wird nicht selbst kompiliert, um den Aufwand, das zum Betreiben einfach so gering wie möglich zu halten, weil ich es auch eben in meiner Freizeit mache und mir nicht doch irgendwelche Sorgen machen muss, dass ich irgendwas falsch konfiguriert habe. Und es funktioniert auch. Das funktioniert eigentlich sehr zuverlässig, so wie es läuft. Beim Dateisystem haben wir sehr viel ausprobiert und das Einzige, was zuverlässig ist, ist Xtended 3. Alle anderen sind wir irgendwann mal in ein Problem reingelaufen. Also Reiser ist schon sehr lange her, das war irgendwie 2001 oder so, dass wir es ausprobiert haben, aber nie wieder angefasst. XFS lief zeitlang drauf, weil es ja heißt, dass es schneller sein soll, aber In den Benchmarks, die ich immer gemacht habe, auf dem RAID direkt, bevor ich es in Betrieb genommen habe, war der Unterschied minimal. Und JFS habe ich nie wirklich probiert. Und Xtended 3, auch wenn es nicht das schnellste ist, aber das Wichtigste ist eben, dass es stabil ist. Weil das braucht schon mit allein den Speicher zu testen, braucht schon lang, so lang und dann auch noch einen File-System-Check zu machen, da habe ich keine Lust. So, zur Konfiguration, was gemacht wird, damit Extended 3 ein bisschen schneller ist, wird die Option Data Writeback benutzt, die ist zwar nicht die sicherste heißt, also das ist die unsicherste, also in dem Fall von einem Crash können Daten verloren gehen, was aber egal ist, weil es nur gespiegelte Daten sind, deshalb können sie von mir aus gerne verloren gehen, macht mir nichts. No R-Time, damit die Access-Time nicht abgedatet wird, wenn es angefasst wird. Bei der Ethernet-Karte, die wird eben auch etwas optimiert, standardmäßig nutzen die Treiber kleinere Empfangs- und Sendering-Buffer, werden auf Maximale erhöht. TCP/IP im Linux-Kernel auch an verschiedenen Stellen eben diese Speicherzahlen, die da stehen, erheblich vergrößert. Der Kernel wurde noch zusätzlich so konfiguriert, dass der File-System-Cache so selten wie möglich geschrieben wird. Ich weiß nicht, was das Standard war, aber es ist jetzt, glaube ich, irgendwie auf 10 Minuten hochgesetzt. Also schreiben nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und was auch noch interessant ist, Der IO-Scheduler, der für die Platten genutzt wird, wo die ganzen Daten drauf sind, da muss ich immer auf den No-Op schalten, weil alle anderen IO-Scheduler, die versuchen irgendwie intelligent zu sein, treiben bloß die Load drauf. Und das Problem ist halt, wenn 1500 Zugriffe auf eine Platte kommen und dann versucht der IO-Scheduler da noch irgendwie eine Intelligenz reinzustecken, dann ist vom, das, was wir eben beobachtet haben, dauert es einfach länger, bis die Daten dann rauskommen. Und durch diesen No-Op-Scheduler, der eben kein Scheduling macht und es viele Speicher, funktioniert ziemlich gut. Dann ein paar Zahlen. Seit Dezember 2007 zeichnen wir auf, was wir machen. Seitdem haben wir 1500 Terabyte übertragen. Im Schnitt sind es 2,65 Terabyte pro Tag, was rausgehen. Das Maximum waren seit der Aufzeichnung von 2007 6,77 Terabyte, Mai 2008. Es sind insgesamt 6,43 Terabyte gespiegelte Daten drauf. Ein bisschen was würde noch gehen, aber alle Projekte wachsen eigentlich mit der Zeit. Deshalb braucht man irgendwann automatisch neue Platten, auch wenn man nichts Neues aufnimmt. Und solange ich unter 80% bleiben kann, ist es mir auch recht. Also ich möchte nicht eigentlich die Platten bis zum Rand voll haben, weil ich glaube, zumindest so ich beobachtet habe, tut es der Performance nicht gut. All die Zahlen und Status über ob die Mirrors aktuell sind und wie viele Daten heute schon übertragen wurden und in den letzten Tagen, kann man über diese URL finden. Da sind viele schöne PHP-Seiten, die Datenbankabfragen machen. Und dann kommen zum Beispiel solche Sachen raus. Also hier sieht man jetzt, welches Projekt wie viel Plattenplatz verbraucht. Fedora braucht eindeutig am meisten, das liegt aber auch daran, dass ich mit Fedora-Entwickler bin und eben alle möglichen seltsamen Zweige von Fedora noch mitspiegle. Deshalb ist es unglaublich viel, was da auftaucht. Debian ist das normale Debian-Archiv plus CDs. Mandrake, Mandriva sind eben, da ist auch nichts Besonderes dabei. OpenSUSE ist nicht so groß. Ubuntu ist recht klein, aber da habe ich auch nicht sehr viel Bezug dazu, sodass ich nicht weiß, ob ich. Ich habe halt CDs und die sind aber immer, glaube ich, nur die aktuelle und die vorherige Version. Also die sind nicht so viele da wie bei Fedora. Und da spiele ich auch noch das Archiv mit. Also da habe ich auch uralte Versionen, die keinen mehr interessieren, noch drauf. Und sonst ist halt noch auch noch viel Rest mit 698 Gigabyte. Das ist, was übertragen wurde seit 2008 Dezember. Man sieht Fedora und Ubuntu ist so das beliebteste. Interessant ist halt, dass Fedora irgendwie siebenmal so viel Plattenplatz verbraucht und wie Ubuntu aber genau gleich viele Daten aus dem Mirror rausgehen. Und OpenSUSE. Im OpenOffice ist noch recht viel. Ja, Debian ist sehr wenig. Das liegt daran, dass die haben keinen automatischen Redirector irgendwie, weil Weil wenn man Ubuntu auf die Seite geht, dann wird man halt irgendwo, hier ist ein Mirror, der up-to-date ist, da geht's hin, wenn man bei Fedora das macht, da geht zu dem Mirror, der ist up-to-date, OpenSUSE genauso, OpenOffice hat so einen Bouncer, der irgendwie einen durch die Welt verteilt. Und bei Debian habe ich sowas noch nicht gesehen, da muss man dann halt von Hand seine Update-Sources irgendwie ändern, damit es passiert. Und bei den anderen weiß ich es auch teilweise nicht so genau, wie, also CentOS ist halt auch ein Redirector. Das sind so die Großen, die das eben aktiv auch nutzen, dass es Mirrors gibt, die Projekte. Seit kurzem werden auch Weltkarten generiert über die Zugriffe. Das ist über alle Zugriffe, die an einem Tag kommen. Wir machen das aber auch pro Projekt. Also man kann gucken, wie gut funktionieren die Redirectors von OpenSUSE und Fedora und Ubuntu. Die funktionieren sehr gut. Also wir haben bei den Projekten, die sowas haben, tatsächlich nur Zugriffe aus Europa. Man sieht auch, Europa ist eindeutig sehr rot. Also da kommen tatsächlich die meisten Zugriffe her. Aber es gibt auch Projekte, die sowas gar nicht haben. Da kommen die Zugriffe eben von überall auf der Welt. Ich möchte mich bedanken, weil dieses ganze Mirror-Server wäre nicht möglich durch die Unterstützung. Also da ich ja Externer bin für die Hochschule und ich werde wirklich sehr gut unterstützt von allen dort, also von der Rechenzentrumsleitung und den Mitarbeitern. Und die machen das einfach, weil ich es mache. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Zusammenarbeit. Es funktioniert halt sehr gut. Das war's. Dankeschön.